45. Eine Halbzeit Fußball.
Ja, ihr habt's gehört. Vor allen Dingen habt ihr Jovana Damjanovic hier gehört bei Instagram, bei den Bayern. Deutscher Meister wird nur der FCB und genau danach sieht's tatsächlich auch aus. Wir hatten am Wochenende das Topspiel Bayern gegen Wolfsburg und die Bayern haben Wolfsburg mal 4:0 weggefegt. Also holla die Waldfee, das war was. Sprechen wir auf jeden Fall drüber. Wir haben aber auch noch irre Aufholjagden mit dabei, ZuschauerInnenrekorde in der zweiten Liga und der Blick über den großen und kleinen Teich geht auch noch. Da passieren so viele Dinge, es ist wirklich völlig irre. Und damit sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die 45. Es ist wirklich richtig, richtig viel passiert. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, bin ich ganz ehrlich mit euch. Folge 89 haben wir auf jeden Fall. Mein Name ist Nina, wie immer eure Hostin hier. Schön, dass ihr mit dabei seid und auch schön, dass ihr so cool kommuniziert habt irgendwie übers Wochenende. Das ist irgendwie ja nochmal mehr gewesen auch als sonst. Wir haben da wirklich ganz viel hin und her geschrieben. Das war ganz großartig. Auch über Themen abseits des Fußballs. So hat Nils zum Beispiel gefragt, mit welcher Bundesligaspielerin ich denn gern mal eine Dose Limo oder Bier am Deich trinken würde. Und da bin ich ehrlich, da habe ich wirklich richtig lange drüber nachdenken müssen, weil mir ziemlich viele tatsächlich auch einfallen. Also Nils selbst hat gesagt, Lina Hausicker, Ali Gudorf und Memeti, wegen dem tollen Interview. Dankeschön an dieser Stelle. Und da muss ich ehrlich sagen, Memeti steht bei mir auch ganz weit oben mit auf der Liste. Wobei ich mir bei ihr dann auch vorstellen kann, richtig schön, weißt du, noch so eine Leinwand mit dazu nehmen und dann da malen und so. Aber die ist wirklich so cool. Lina Hausicker und Ali Gudorf sind auch auf jeden Fall mit dabei auf meiner Liste. Ansonsten habe ich da auch noch Laura Freigang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wieder gemerkt im Interview bei Sport1 nach dem Topspiel, die ist so locker flockig unterwegs, das stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor. Und Saskia Matter ist, die ja hier auch schon mal zu Gast war. Und Pia Wolter, oh mein Gott, das war auch so ein tolles Gespräch mit ihr, das kann ich mir richtig gut vorstellen, einfach irgendwie, Nils, wenn du sagst, am Deich rumzuhängen und irgendwie Leuten zuzugucken, wie sie Mucke hören und Garten spielen und dann irgendwie ja mit ihr einfach so zu quatschen, das kann ich mir richtig schön vorstellen. Und dann tatsächlich auch Livia Peng, mit der mal so richtig über ihr Torwartspiel auch zu philosophieren, einfach so entspannt am Wasser. Ja, und ja, also so die nicht mehr in der Bundesliga sind, aber wo ich mich auch richtig, richtig freuen würde, einfach ganz entspannt irgendwie ein Bierchen zu trinken mit Lina Magul am Osterdeich. Das wäre wirklich cool. Ich glaube, für Lena Oberdorf wäre ich vermutlich ein bisschen zu aufgeregt. Aber ja, Nils, ich hoffe, das hat irgendwie deine Frage beantwortet. Ihr könnt mir das ja auch mal sehr, sehr gerne schreiben, mit wem ihr am liebsten irgendwie eine Limo oder ein Bierchen in der Sonne, auf der Wiese, im Park, am See, am Meer, am Deich trinken wollen würdet. Für mich ist da wirklich, also ich glaube wirklich, ja, die Liste ist richtig, richtig lang. Und klar sind das jetzt auch nicht irgendwie krass außergewöhnliche Namen gewesen, sondern die einschlägigen, glaube ich, die da schon auch rumkommen werden würden. Aber was soll ich machen? Sind einfach cool. Kannst du nicht ändern.
Das war der Spieltag.
Der 17. Spieltag starten war mal rein und zwar nicht mit dem ausgerufenen Topspiel, sondern mit dem wohl krassesten Spiel vom Wochenende. Also wirklich Köln gegen Nürnberg. 3:4 verliert Köln und Nürnberg sackt den dritten Saisonsieg ein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das, obwohl ich hier eine ganze Menge Notizen habe. Es war total schön. Ich habe mir den Tag mit meiner besten Freundin genommen. Ganz, ganz liebe Grüße an Lissi an dieser Stelle. Und wir haben einfach irgendwie bei ihr rumgehangen und halt nebenbei Fußball laufen lassen und nebenbei gequatscht, immer wieder rübergeguckt und dann, ja, war es erst ziemlich eindeutig. So, Nürnberg hat 3:0 geführt bis zur 80. Da hatten wir den Ton ausgemacht, schon längst und ja, waren so am Quatschen. Und dann auf einmal, 10 Minuten vor Feierabend, trifft Selina Cerci zum Anschluss, zum 1:3. Cerci, die hatte ja letzte Woche gegen Leverkusen erst ihr Comeback gegeben und jetzt im zweiten Spiel nach ihrer langen, langen, langen Verletzung direkt mal ein Tor. Richtig, richtig gut. Ich freue mich so auf sie. Ich hoffe, dass sie endlich mal verletzungsfrei bleibt. Wir hatten das ja schon mal, dass sie irgendwie nach einem Jahr wiedergekommen ist, dann 2-3 Spiele oder was nur gemacht hat und dann direkt wieder eine OP brauchte. Ja, da stand es dann 1:3 und Köln ist immer weiter rangekommen, sodass sie sogar in der 88. das 2:3 und in der 90. plus 1 das 3:3 geschossen haben. Und da an dem Zeitpunkt, da hat es dann schon so richtig geschüttet, es hat gehagelt, das sah so ekelhaft aus auf diesem Platz, also wirklich der Platz sah auch richtig matschig aus und dieses Wetter mit dazu und wirklich ganz furchtbar, mir war schon beim Zugucken richtig kalt, aber bei so einem Spiel muss das, glaube ich, einfach völlig irre sein und dann dachte man schon so 3:3, Halleluja, was ist denn da jetzt los, bleibt es jetzt bei dem Unentschieden, passiert noch was, mega krass für Köln, dass sie es aufgeholt haben, aber in der zweiten Minute der Nachspielzeit, das war übrigens ein Fehler von mir in dem kleinen Spieltagsreel, da habe ich gesagt, in der siebten Minute der Nachspielzeit, das hatten wir irgendwie diese Saison schon öfter, aber nee, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, irgendwie wenige Sekunden nach dem 3:3 Ausgleich, trifft dann Medina Dešić zum 4:3 für Nürnberg. Vorlage ist da von Lara Felix gewesen, die gerade in ihrem dritten Saisonspiel die erste Vorlage gemacht hat. Richtig stark, also an der Stelle mal Glückwunsch. Und ansonsten, uff ey, puh, was für ein aufregendes Spiel. Nürnberg, echt ärgerlich, dass sie es nochmal so knapp gemacht haben. Waren aber ehrlich gesagt auch ein paar Abstauber-Tore mit dabei, wobei ja Lea Paulik da im Tor der Nürnbergerinnen auch nicht immer so gut ausgesehen hat, das ganze Spiel über eigentlich echt stark unterwegs gewesen. Also sehr, sehr schön, dass sie auch wieder nach einer längeren Verletzung zurück ist. Hat da schon so eine Anfangsphase, wo Köln ein bisschen stärker war, auch ein bisschen was gehalten. Ansonsten, ja, ist das Spiel an sich so Abstiegskampf gewesen eben, ne? Viele Zweikämpfe, viele so Nicklichkeiten. Man hat den Einsatz auf jeden Fall gesehen und das ist ja mal gut, dass die Teams das annehmen, ne? Aber von Köln ist wirklich abgesehen von einer okay, in Anfangsphase echt nicht so viel gekommen. Eben bis zur 80. Minute dann mit Selina Cerci. Und dann haben sie nochmal richtig Wind gemacht. Und dann hat man echt gemerkt, so okay, die haben nochmal Morgenluft geschnuppert und wollten da richtig was noch drehen. Haben sie ja eben auch was geschafft, aber naja. Defensiv sind da aber echt enorm viele Lücken zu sehen gewesen bei Köln. Also da ist wirklich Nürnberg immer wieder durchgekommen mit der unglaublich starken Vanessa Heim. Wirklich, die gefällt mir gefühlt von jedem Spiel immer besser. Also die ist da absolut ein Lichtblick in der Offensive bei Nürnberg, wenn da auch nicht immer so viel läuft. Die hat so ein Tempo mit drauf, das macht richtig Spaß, ihr dazu zu gucken. Die hat eben auch ein Tor geschossen und auch das eine Eigentor von Degen, das 3:0 für Nürnberg ist ein Eigentor gewesen. Das ja ist eigentlich irgendwie auch quasi durch Vanessa Heim entstanden. Also da hat sie zumindest noch eine Vorlage, würde ich jetzt mal sagen, mitgenommen. Ja, und Köln an sich, ne, also Eigentor verschuldet, Elfmeter verschuldet, das war das 1:0, wo dann Schmidt den Elfer verwandelt hat. Da kann man auf jeden Fall mal, sollte man mal auf jeden Fall drüber reden. Ich meine, wir haben ja schon öfter mal gesprochen, dass in der Offensive nicht so viel Ideen irgendwie da sind, scheinbar. Ist auch bitter, wenn du dann 0:3 zurücklegen musst, um das dann rauszuholen, wobei das eben auch zwei Abstauber waren, die dann erst zu den Toren geführt haben. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was wir mit Köln machen. Ich habe richtig, richtig dolle Bauchschmerzen bei denen, weil mit diesem Sieg hat Nürnberg die Kölnerin nochmal richtig reingezogen da unten in den Tabellenkeller. Also die sind nur noch zwei Punkte auseinander, diese beiden Teams. Und da sehe ich aktuell, ehrlich gesagt, eher das Plus bei Nürnberg, die irgendwie noch viel mehr den Willen zeigen. Klar, kommen auch aus einer anderen Situation. Die haben was zu gewinnen, Köln hat was zu verlieren mäßig. Aber ja, wird richtig, richtig spannend da unten drin auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt, eben ob die Kölnerinnen sich da noch rauswuseln können. Weil, ne, dieses Comeback, diese Aufholjagd, das musst du ja auch erstmal schaffen. Also, was ich manchmal wirklich meine, bei den Kölnerinnen so zu sehen, so ein bisschen so eine Passivität, die kann man den Kölnerinnen jetzt da zumindest in den letzten 10 Minuten wirklich nicht zuschreiben. Aber ne, die andere Zeit, die restliche Zeit, 80 Minuten, hat das Spiel ja nun mal vorher auch gehabt. Naja, es war auf jeden Fall richtig, richtig großartig, da mit euch zu kommunizieren. Ein paar haben geschrieben auch, dass der Kommentator bei The Zone wohl richtig mau gewesen sein soll. Matthias Neas, ich habe von dem wirklich ehrlich gesagt vorher noch gar nicht viel gehört, der hat wohl erzählt, dass Cerci noch kein Tor aus dem Spiel gehabt hätte, was ja auch so ist, aber das hat halt einen Grund, dass sie so lange verletzt gewesen ist. Wie gesagt, jetzt gerade ihr zweites Spiel gemacht in dieser Saison. Also, ja, und das hat der Neas wohl offenbar nicht wirklich erwähnt. Ich habe das Spiel selbst, wie gesagt, größtenteils ohne Ton verfolgt. Erst, ich glaube, in der Nachspielzeit haben wir dann den Ton eingeschaltet, als es halt so richtig abging. Von daher kann ich dazu relativ wenig sagen. Ich gebe hier nur wieder, was ihr mir geschrieben habt. Und das ist natürlich, also, ja, so eine lange Verletzung sollte man schon irgendwie auf dem Schirm haben. Und dann nicht irgendwie rummäkeln, dass sie noch kein Tor gemacht hat. Nun denn, das war auf jeden Fall richtig, richtig aufregend. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wo dieser Abstiegskampf noch hingehen wird. Für Duisburg wird es da vermutlich nicht mehr irgendwo hingehen. Die haben mal wieder verloren 0:3 gegen Leipzig. Die sich, ja, weiß nicht, nicht unbedingt befreien aus dem Tabellenkeller, aber die haben immerhin jetzt auch schon 4 Punkte vor Nürnberg, also 4 Punkte Vorsprung vor dem vorletzten, vor dem ersten Abstiegsplatz und schicken sich da ganz gut an, also mit diesem 3:0 gegen Duisburg. Ja, wie gesagt, ich habe da eher Bauchschmerzen bei Köln, wenn ich ehrlich bin. Und Duisburg, ja, für die war es das jetzt vermutlich dann wohl wirklich, also wirklich. Ich bin ehrlich, ich habe auch nicht mehr die großen Hoffnungen gehabt, ihr ja auch als Duisburg-Fans teilweise selber schon länger nicht mehr, aber so die kleine Resthoffnung ist ja immer noch gewesen, wenn man dann im Tabellenkeller auch mal Punkte holt, eben gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Teams, aber ja, wenn du eben nicht gegen das Aufstiegsteam Leipzig gewinnst, dann sind da nicht mehr viele Teams, gegen die da Punkte herkommen können. Und aus dem Tabellenkeller haben die Duisburgerinnen nur noch Nürnberg vor sich am letzten Spieltag und das hilft dann auch nichts mehr. Wenn ich mir jetzt so die Punkte angucke, also 4 Punkte bei Duisburg, 12 bei Nürnberg, das ist eine ganz schön große Hausnummer, 8 Punkte Unterschied da. Und Duisburg hat echt, also ne, 5 Spiele noch offen, 15 Punkte also. Maximal Platz 9 wäre da jetzt noch drin, wenn alle anderen da unten verlieren würden. Plural mit beachten. Und Duisburg musste eben auch alles gewinnen. Und wenn ich mir so das Restprogramm angucke von Duisburg, boah, da bricht mir das Herz. Die haben, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wirklich das schwierigste Restprogramm ever. Bayern, Wolfsburg, Werder, Leverkusen und dann halt noch Nürnberg. Wenn da jetzt noch Frankfurt noch mit in der Verlosung gewesen wäre, dann wäre wirklich juhu, Tschüssikowski. Aber ja, Werder und Leverkusen eher so Tabellenmittelfeld bis oben anschnuppern. Aber ach, boah, oh ja, Duisburgerin, das tut mir richtig, richtig leid. Leipzig klettert auf jeden Fall einen Platz nach oben, sind jetzt eben auf dem 9. Platz mit 16 Punkten. Ganz cool da auf jeden Fall. Da ist auch eine direkt verwandelte Ecke mit dabei gewesen. Und ziemlich cool, das 3:0 von Jenny Hipp ist das gewesen. Davor haben Lydia Andrade getroffen. Und Jenny Hipp, die hat einen Doppelpack gemacht, die hat einen V-Elfmeter verwandelt. Ja, und ansonsten war das Spiel an sich auch ziemlich klar, genauso wie das Ergebnis. Gibt nicht mehr so wahnsinnig viel drüber zu erzählen. Aufholjagd hatten wir ja gerade eben bei Köln gegen Nürnberg schon. Die hat es auch ja fast gegeben bei Freiburg gegen Hoffenheim. Also da hat es auch eine Aufholjagd gegeben, aber eben nicht mehr den Ausgleich. 2:4 verliert Freiburg am Ende gegen Hoffenheim. Und es sah fast so aus, als hätte es eben was werden können für Freiburg. Die sind nämlich nach dem 0:3 auch wieder bis auf 2:3 rangekommen. Richtig toll. Lela Egli hat das zweite Tor gemacht für Freiburg. Die hat ja in ihrem Debüt gegen Leipzig schon getroffen. Und jetzt in ihrem 5. Spiel eben zum 2. Mal. Und die ist gerade mal 17 Jahre alt. Also da können wir uns auf einiges gefasst machen, wenn die sich ja vernünftig entwickeln kann, wenn ihr der Raum gegeben wird, sozusagen. Gibt es auch andere Stationen, wo wir dann eher rückschrittige Entwicklungen sehen. So, glaube ich, ist es richtig. Naja, wie gesagt, 2:3 ist es gewesen zwischendurch, aber ja, da kamen zwar die Hoffnungen auf, aber nee, ist nicht drin gewesen. Wirklich nur ganz kurz danach, direkt danach, dann das 4:2 für Hoffenheim, die sich da, ja, schön gemütlich machen, sag ich mal, in der im Tabellenoberrang. Auf Platz 3 sitzen sie da jetzt immer noch einen Punkt vor Frankfurt, bleiben da also dran. Auf diesen Zweikampf bin ich übrigens auch sehr, sehr gespannt zwischen Frankfurt und Hoffenheim. Und bevor wir zu den beiden größten Spielen noch, zu dem größten Spiel und dem anderen sehr großen Spiel noch kommen, vorher nochmal dazwischen geschoben, SGS Essen gegen Bayer Leverkusen 0:0, habe ich nicht geschaut, konnte ich auch nicht viel nachlesen, 0:0. Ja, was machst du mit? Für die geht's gefühlt auch um nicht viel, Platz 5 und 6, das geht nicht nach oben, das geht nicht nach unten, easy also. Klar, Derby könnte man noch sagen, aber da gibt's wie gesagt andere Spiele, über die wir reden können und auch müssen. Wie gesagt, Hoffenheim da auf Platz 3 gerade, Frankfurt knapp dahinter mit einem Punkt Rückstand, die haben am Montagabend noch gegen Werder gewonnen, 2:0 ist es gewesen, durch Tore von Nicole Anjomi und Laura Freigang. Ja, interessantes Spiel gewesen, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, ziemlich ausgeglichen, wenn auch die Rollenverteidigung echt klar zu erkennen war, ne? Frankfurt hat das Spiel gemacht, Werder hat sich aber nicht komplett reingestellt, fand ich. sehr gut verteidigt, was man bei Werder ja auch immer noch mal hoch anrechnen muss, wie die sich da konsolidiert haben über die Jahre. Das ist echt richtig stark. Die haben sich, wie gesagt, auch nicht komplett hinten reingestellt, sondern trotzdem auch versucht, rauszuspielen von hinten und echt mit einer ziemlichen Ruhe agiert, was mich persönlich als Werder-Fan sehr froh gemacht hat. Ja, also wenn ich so auf die Tabelle gucke, klar, mit einem Tabellenkeller hat man nicht so richtig viel zu tun, aber so ganz gemütlich im Tabellenmittelfeld ist es irgendwie auch gefühlt nicht, finde ich. Aber da eben zu sehen, dass man trotzdem so mit so einer Ruhe agiert und auch von hinten teilweise echt schön rausspielen kann, das macht schon richtig Spaß. Und eben defensiv auch so zu stehen, ohne Lina Hausicke, der Kapitänin, das ist auch schon richtig wichtig. Eine Sache hat es aber auf jeden Fall gegeben, direkt vierte Minute, da hätte es einen Elfmeter geben dürfen, sagen wir mal so, für Frankfurt. Ich glaube, Lührsen war das oder was, die da gegen Anjomi echt ziemlich hart reingegangen ist. Die Schiedsrichterin hat eigentlich einen ganz guten Blick drauf gehabt oder stand gar nicht so weit weg. Ich weiß nicht, was da irgendwie die Entscheidung war. Was aber Christina Rann bei Sport1 angemerkt hat, was ich auch ziemlich cool fand, bei den Männern wird es da unfassbar viel Aufschrei geben und ja, Vergleiche sind immer blöd und so weiter und so fort, aber das macht halt den Spielfluss dann auch aus, dass ne, bei den Männern das dann Ewigkeiten unterbrochen gewesen wäre und alle rennen rauf und alle motzen rum und pipapo und selbst wenn es eine Fehlentscheidung ist, die Spielerinnen hier, Frankfurt gegen Werder, die haben halt dann auch weitergemacht, weil ist ja nun mal so, kannst du nicht ändern. So, VAR haben wir nicht. Wenn du auf die Schiedsrichterin einredest, kriegst du im Zweifel eine gelbe Karte und dann mit einem anderen blöd verschuldeten Foul irgendwie eine gelb-rote, das willst du ja auch nicht. Also von daher, das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut, auch wenn, ja, ich bin ja immer Team Schiri, so normalerweise, weil ich stehe da nicht auf dem Platz. Ich habe nicht diesen Blick, die Kameraeinstellungen sind auch nicht immer so perfekt. Aber da denke ich mir schon so, ja, das hätte schon einer sein dürfen. Also da war nicht viel mit Ball gespielt, sah ein bisschen aus wie beim Ringen. Aber ich sag mal so, Frankfurt hat ja trotzdem gewonnen. Von daher, wenn es anders ausgegangen wäre, hätte man da vielleicht noch mehr drüber gequatscht. Aber ja, wobei man bei Frankfurt trotzdem auch sagen muss, also Chancenverwertung ist ja ein Thema. Immer bei Frankfurt. Auch wenn die teilweise dann ziemlich hoch gewinnen, aber davor, bis eben dieser Knoten geplatzt, und das ist es immer bei Frankfurt, es braucht immer eine Weile, bis der Knoten platzt. Und dann schießen sie eben ihre Tore, aber bis dahin vergeben die teilweise Chancen. Halleluja! Also da war, glaube ich, kurz vor der Halbzeitpause was gewesen. Also da habe ich mir wirklich einfach nur aufgeschrieben, was zum Henker. Frankfurt, 3-2, rennen die auf das Werder-Tor an. Werder auch, muss man ehrlich sagen, relativ wild da am Start. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die das da verteidigt bekommen haben, weil das völlig wild ausgesehen hat. Und wirklich, ich verstehe noch viel weniger, wie Frankfurt das nicht gemacht hat. Ich glaube, Anjomi war da auf jeden Fall mit dabei. Wirklich 3 Frankfurterinnen stürmen auf das Werder-Tor, sodass quasi unbewacht ist. Und die spielen dann den Ball irgendwie so oft hin und her, bis eben das komplette Werder-Team gefühlt irgendwie dann wieder am Start sein kann und da kaum noch Räume sind und dann verschießen sie das eben. Also, wow. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. Die erspielen sich unglaublich viel, aber nutzen viel zu viele Chancen nicht. Ja, immer, also können dann von Glück reden, dass dann teilweise später eben noch der Knoten platzt, wie das auch in dieser Partie passiert ist. 5 Minuten nach Wiederanpfiff, da hat Nicole Anjomi dann das 1-0 gemacht. Ein absolut krasser Treffer. Da hat sie dann wirklich einfach mal abgezogen und nicht noch hier und da und sonst wohin gespielt. Was wir bei Anjomi ja früher mal gesagt haben, wo sie sich immer ein bisschen besser jetzt schon entwickelt hat, ne, dass sie auch mal schneller sich entscheidet und schneller auch einfach mal abzieht. Aber das war wirklich nochmal wirklich krass, durch 3 Bremerinnen durch geht dieser Strahl von einem Schuss dann. Das war wirklich also ein ganz, ganz schöner Treffer. Nicole Anjomi übrigens, ne, Vertrag verlängert. Bis 2026, 2 Jahre verlängert wohl. Richtig gut für Frankfurt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass sie schon einen sehr großen Schritt gemacht hat, finde ich. Entwicklungstechnisch. Und aber auch immer noch Potenzial hat. Also da geht noch richtig viel mehr bei Anjomi, glaube ich. Ich bin so gespannt, wo der Weg eben mit Frankfurt hingeht. 2-0 ist dann durch Laura Freigang eben getroffen worden. Da ist sie viel zu freigelassen worden bei einer Ecke. Hat aber auch einen guten Laufweg gemacht, das muss man auch appreciaten natürlich. Aber das geht absolut auf die Kappe der Bremer Defensive. Ja. Und so ist es dann eben das 2-0 gewesen. Was auf jeden Fall noch zu erzählen ist, Peng macht Peng-Dinge. Livia Peng im Tor der Bremerinnen. ich sag's euch, ne? Die Frau macht mich irre. Irre glücklich, teilweise, was die für Saves da an den Start bringt. Aber auch einfach nur irre. Die, also wirklich, da hat es eine Situation gegeben, da rennt sie wirklich 10 Meter oder mehr aus dem Strafraum raus, um einen Ball zu klären, während Anyomi auf sie zurennt mit einem irre Tempo, wo ich wirklich so ein Herzkasper hatte, keine Ahnung, kriegst du da, schmeißt du einen Foul hin, Anyomi legt den einmal nochmal irgendwie kurz zur Seite, dann rutscht er an der vorbei und hat sie freien Lauf aufs Tor. Aber nee, mit einer Selbstverständlichkeit grätscht Livia Peng ihr da dazwischen und haut den Ball raus. Also Respekt, aber auch mein Herz. Es ist wirklich völlig irre. Und dann kurze Zeit später hatte sie auch nochmal wirklich eine richtig krasse Parade nach einem Distanzschuss rausgepackt. Also Livia Peng. Absolut. Unglaubliche Torhüterin, finde ich. Bin sehr schockt nach wie vor, dass Werder die hat holen können, dass die nicht irgendwie bei einem noch größeren Club, also ist natürlich, Werder ist natürlich der größte Club, meine Werder-Fans hier, biggest club in my heart auf jeden Fall, aber ihr wisst, was ich meine, ne, dass sie nicht bei einem, ja, Verein angeklopft hat, der, oder dass kein Verein sie geholt hat, der noch mehr Ambitionen eben auf Champions League oder so hat, finde ich, ja, ziemlich krass. Bin aber eben entsprechend vielleicht auch ein bisschen gespannt dann, wie lange sie bei Werder bleiben wird. Mal gucken, wie da die Entwicklung geht. Und wir hatten auch noch eine ganz, ganz tolle Sache. Rena Wiechmann ist bei Werder zurück. Ihr erster Einsatz seit fast genau einem Jahr. Ich glaube, 16. März 2023 müsste es gewesen sein, wo sie sich verletzt hat in der Partie gegen Köln. Und ja, in der 77. hat sie auch noch fast den Anschlusstreffer machen können. Das war ein bisschen schade, da hat sie dann nur das Außennetz getroffen. Aber Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, sie wieder auf dem Platz zu sehen. Gerade eben ne, mit Nadina Hausicke draußen, Nina Lürsen, die gefühlt auch in jedem Spiel irgendwie was auf den Oberschenkel kriegt oder so und sowieso auch schon mit der Maske spielt. Da jetzt auch mal zu sehen, es kommt auch eine Spielerin zurück, ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann, ihr Lieben, müssen wir natürlich noch sprechen. Das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. War eigentlich anders geplant, aber irgendwie hat sich das gerade dann mit Hoffenheim und Frankfurt so angeboten. Eigentlich war es schon vorher geplant, aber jetzt eben zum Abschluss nochmal das Spiel Wolfsburg gegen Bayern. Das Topspiel, auf das wir uns ja alle so gefreut haben. Auch Sven ist ja uns dort hier in der letzten Folge gesagt hat, ey, wenn wir da alles raushauen und so, wir können das schaffen. Wir haben Spielerinnen, die sind gut genug. Das kriegen wir hin, gegen Bayern zu gewinnen. Ganz lieben Dank übrigens für euer Feedback dazu der Folge. Das ist wirklich super, super sweet gewesen. Hat euch sehr gefallen. Sven ist ja uns hat hier wirklich auch so eine coole Spielerin. Die würde ich auch noch mit auf die Party am Deich nehmen. So nehme ich. Und hat euch auf jeden Fall sehr gefallen. Das freut mich natürlich auch sehr. Im Spiel, 0-4 hat Wolfsburg verloren. 0-4 gegen Bayern. Und ich meine, ja, das Spiel ist gerade gegen Ende schon auch eine Machtdemonstration gewesen von den Bayern. Aber so klar, also da waren wir uns dann auch schon einig. Ich habe ja so eine Umfrage gemacht bei Instagram und ihr habt mir auch geschrieben, ja, also Sieg absolut verdient, klar, aber 4 Tore, boah, da ist Wolfsburg irgendwie hinten raus noch die Luft irgendwie ausgegangen, wo ich mich halt echt frage, warum denn? Ihr habt doch auch so individuell krasse Spielerinnen einfach. Aber da war dann Bayern einfach zu stark. Das Meisterschaftsrennen ist damit gelaufen, da sind wir uns alle einig. Und auch Tommy Stroth, der dann gesagt hat, 7 Punkte, das geben die Bayern normalerweise nicht mehr her. Aber kommen wir mal zum Spiel. Vorneweg, Pfiffe gegen Oberdorf habe ich jetzt nicht gehört. Die wechselt ja von Wolfsburg nach Bayern. Da hat es einen riesen Aufschrei gegeben, als der Transfer verkündet worden ist. Ganz schlimme Nachrichten auch unter den Posts und so. Aber deswegen war ich dann ziemlich positiv überrascht, dass da eben im Stadion selber keine Pfiffe am Start waren, soweit ich gehört habe. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ihr da was gehört habt und wenn ihr da irgendwas mitbekommen habt, das interessiert mich sehr. Bei Instagram @die45-podcast oder unten runter in die Kommentare bei Spotify und wo auch immer ihr das hört. Ja, das hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut. Insgesamt fand ich das Spiel eben auch so interessant, weil es so Phasen gab. Also Bayern ist wirklich enorm stark gestartet mit unfassbar viel Druck. Hat erstmal auch das Spiel an sich genommen, was dann aber in der ersten Hälfte auch irgendwann so ein bisschen gekippt ist. Und das war so interessant zu beobachten, weil während Bayern das Spiel in der Hand hatte, hatte Wolfsburg mehr Chancen. Und umgekehrt war es genauso. Als dann Wolfsburg ein bisschen mehr Spielkontrolle übernommen hat und mehr eben den Ball behauptet hat, mehr übers Spielerische kommen wollte und eben nicht so eher nur in die Gegenarbeit gegangen ist, was heißt nur, ist ja auch anstrengend genug, da hatte dann Bayern mehr Chancen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen. Wolfsburg muss sich echt richtig ärgern, weil die eben in diesen Chancen, die sie hatten, während Bayern eben das Zepter in der Hand hatte, da waren wirklich ein paar Chancen mit dabei gewesen, wo ich noch wirklich, also ich habe das auch mit meiner besten Freundin angeguckt und wo ich dann irgendwie nach, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten oder was das waren, zu ihr gesagt habe, ey, also so langsam, wenn die jetzt nicht mal ein Tor reinmachen, die Wolfsburgerinnen, dann müssen die sich noch richtig irgendwie ärgern darüber. Und hat man dann eben auch gesehen. Also gerade in der 13. Minute war das irgendwie so, Jonstadt hier zum Beispiel, die nach einem tollen Pass von Pajor echt freie Bahn hatte und ihn fast reingemacht hat. Das hätte wirklich das 1:0 für Wolfsburg sein müssen. Aber ist eben nicht passiert und dann steht es 0:4. Dazu kommt bei Wolfsburg eben auch noch viel mehr Ärger. Also Pop hat ja gefehlt, die ist nicht rechtzeitig fit gewesen. Im Spiel hat sich auch noch Marina Hegering verletzt, Muskelfaserriss, die wird mehrere Wochen fehlen. Und das Ganze schon so nach 20 Minuten oder was, für sie ist ja Nuria Rabano reingekommen. Aber boah, das ist schon ziemlich bitter, wobei man sich halt nicht nur darauf ausruhen kann. Wolfsburg hat ja immer noch genug andere Spielerinnen, die einfach krass sind, als dass man das irgendwie ja ummünzen könnte. Auf der anderen Seite bei Bayern, da sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus im Lazarett. Caro Simon, die kommt wieder so langsam zurück, die ist wieder im Training mit dabei. Das freut auf jeden Fall, glaube ich, alle Fußballfans sehr, das zu sehen. Und auch auf dem Platz hat es wirklich einen Unterschied gegeben. Pernille Harder hat aber mal sowas von ihrer Masterclass aufgezogen. Schon in der ersten Hälfte, aber eben vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Die zweite Hälfte war dann wirklich absolut pro Bayern, sage ich mal. Ich muss gerade mal gucken, wann das erste Tor da gefallen ist, eben, also keine 3 Minuten nach dem Seitenwechsel hat es 1:0 gegeben von Pernille Harder eben. Und das, obwohl Wolfsburg, ich habe mir noch aufgeschrieben, hier meine Notizen, Wolfsburg kommt gut aus der Halbzeitpause, erster Schuss direkt Pajor und dann 48. Minute eben 1:0 von Pernille Harder. Und das ist wirklich ein richtig, richtig guter Konter gewesen. Ein toller Pass auf Harder überhaupt erstmal. Später hat sich das dann quasi umgedreht. Da hat Harder dann, ich glaube, das 3:0 oder was, richtig, richtig schön vorgelegt mit einem Zuckerpass auf Schüller, wirklich. Aber ja, eben, zweite Halbzeit völlig pro Bayern. Die haben da in 45 Minuten einfach die Wolfsburgerin komplett auseinandergenommen. Wie gesagt, 4:0 ein bisschen zu hoch, aber trotzdem absolut verdient. Das 2:0 ist dann von Damjanovic gekommen, von Bühl. Mittlerweile wird es für Bühl gerechnet, weil Damjanovic nach einer Ecke maximal mit dem Zopf dran gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob Haare zählen als Torschütze. Von daher Bühl direkte Ecke verwandelt und das 3:0 ist dann eben von Schüller gekommen mit dem Zuckerpass von Harder und das 4:0 von Stanway, wo Kathi Henrich noch abgefälscht hat, was das Ganze natürlich für Merle Frohms absolut unhaltbar macht. Und ich finde es so interessant, eben immer bei diesen Clashes zwischen Bayern und Wolfsburg. Ne, jetzt haben wir dieses ganz, ganz klare Ergebnis. Im Hinspiel war es, glaube ich, ein 2:1 gewesen für die Bayern. Und ich finde, da sieht man halt, ne, ich finde persönlich Merle Frohms einfach deutlich, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich deutlich, deutlich besser als Marla Groß im Tor der Münchnerinnen. Die, finde ich, hat wirklich noch, wie soll ich denn das sagen, noch einen sehr weiten Weg zu gehen, finde ich. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da, ja, aber das finde ich so interessant eben, dass bei Bayern eine Torhüterin im Tor steht, die meiner Meinung nach eben sehr viel Potenzial hat, aber eigentlich, finde ich, nicht ganz auf dem Niveau ist, wo Bayern sein könnte im Tor, aber die haben einfach auch eine krasse Defensive davor. Nicht nur die Defensive, sondern auch das Mittelfeld, die lassen ja wirklich kaum Chancen zu. Ja, vielleicht mache ich sie jetzt auch gerade ein bisschen zu schlecht, vielleicht sehen wir einfach zu wenig auch von ihr, aber ich finde insgesamt, wenn es dann mal gegen Groß geht, ja, ich sehe da Frohms schon auf jeden Fall deutlich mehr vorne, aber ne, wenn es dann irgendwie so abgefälscht ist, wenn dann irgendwie eine direkte Ecke reinflutscht, kannst du auch nichts machen. Und vor allen Dingen im 1 gegen 1 ist dann ja sowieso auch mal so gefühlt eine 50-50-Entscheidung. Naja, aber kommen wir mal zum Aftermath, sage ich mal, von diesem Spiel. Also nicht das Spiel selber, sondern was das jetzt bedeutet. Wir haben ja vorher schon gesprochen immer von, was heißt immer, aber da ist dieser Begriff rumgewabert von Machtwechsel, Machtablösung, Wachablösung war es, genau. Bayern pusht da ja extrem, auch mit dem Präsidenten Heiner, der das auch ankündigt, wir wollen diese Wachablösung. Ich glaube, dafür müsste man noch viel mehr über die Zeit gucken. Also dafür müsste, glaube ich, Bayern so jetzt 3-4 Jahre, 2-3 Jahre vielleicht in Folge irgendwie alles abräumen. Jetzt, ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen verfrüht, aber zumindest für diese Saison absolut krass. Und man kann das auf jeden Fall schon so, ja, andeutend sehen. Also, wir haben da auch ganz viel geschrieben und das fand ich sehr interessant, auch was ihr dazu gemeint habt. Lou und auch Anita haben beide gemeint, das ist, kommt jetzt halt auch nicht von ungefähr. Und man sieht eben auch in der Darstellung der beiden Clubs totale Unterschiede und eben auch in den Transfers und so. Lou meint zum Beispiel, es ist nicht eine Fehlentscheidung oder ein dramatischer Moment, das zieht sich so leise durch. Abgänge, die irgendwie nicht gleichwertig ersetzt wurden oder werden konnten, Neuzugänge, die sich nicht weiter oder sogar gefühlt zurückentwickelt haben. Dann nennt Lou Hagel, Brandt, selbst Payor irgendwie und Lou schreibt auch weiter, irgendwie ist da nicht wirklich erkennbar, wie es weitergeht, vor allem wer auch Hegering, aber auch Pop oder Hut ersetzen soll, deren Karriereenden ja absehbar sind. Und auch Kellermanns Äußerungen gegen Brandt sind verwundernd, schreibt Lou, wo Ralf Kellermann, der sportliche Leiter von Wolfsburg, ja ihr Umfeld kritisiert hat, dass sie sich deswegen irgendwie nicht so weiterentwickeln würde und deswegen auf dem Feld nicht so viel von ihr zu sehen werden oder so. Auf der anderen Seite redet Stroth irgendwie jede Niederlage schön und da gibt's keinen Widerspruch. Jetzt auf einmal schreibt Stroth aber alles ab. Also irgendwie passt das da hinten und vorne nicht. Anita hat eben auch geschrieben, da ruht man sich einfach zu sehr auf früheren Erfolgen aus. Und das kann dann eben dazu führen, dass es wirklich eine Fachablösung ist im deutschen Fußball der Frauen. Dass eben die Bayern Ambitionen haben, da auch was machen und wirklich vorangehen, sich weiterentwickeln. Und Wolfsburg bleibt irgendwie stehen. Und das ist wirklich, wirklich erschreckend. Ich meine, ne, kann passieren, du hast da natürlich auch nicht immer alles in der Hand, wenn einfach Spielerinnen von anderen Vereinen mehr angezogen sind oder so. Klar, aber du kannst als sportlicher Leiter, als Trainer ja was dafür tun, dass es besser wird, dass irgendwie das Umfeld angenehmer wird und so. Also da, ihr merkt es vielleicht, ich bin da auch komplett ratlos, was da los ist, weil die Spielerinnen ja an sich... Ja, sagen sie, Sven Dissonstadt hat ja auch letzte Woche gesagt, sie fühlt sich da wohl und so. Aber ja, ich bin echt ratlos, was da bei Wolfsburg los ist. Wie gesagt, den Ansatz, da ruht man sich zu sehr auf früheren Erfolgen aus. Das wird wahrscheinlich der Kern sein. Also, wenn wir jetzt nochmal in diese Saison gehen, weg von dem großen Ganzen quasi, sondern wirklich nur auf diese Saison schauen. Ich hatte euch ja gefragt, vielleicht ein bisschen polemisch, so glaubt ihr, da geht noch was, weil, sind wir mal ganz ehrlich, damit ist der Drops so ziemlich gelutscht. Also die Bayern haben noch nicht eine Niederlage eingefangen, Wolfsburg mittlerweile schon 3. Die werden da durchmarschieren, bin ich mal ziemlich sicher. Und Henning hat auch, das war nicht ganz süß, Henning hat gemeint, er ist da sehr optimistisch, er ist nicht optimistisch, er hat sehr optimistisch gerechnet für Wolfsburg. Wenn alles perfekt läuft und Bayern so viel strauchelt wie nur möglich, dann gewinnt Bayern die Meisterschaft mit einem Punkt vor Wolfsburg. Und ich glaube, das sagt schon so ziemlich alles. Spannend bleibt es aber trotzdem in der Liga. Keine Sorge, wir haben da ja immer noch diesen Zweikampf zwischen Hoffenheim und Frankfurt. Wer es in die Champions League Quali schafft und natürlich auch unten in der Tabelle, bleibt es unfassbar spannend, damit Nürnberg, Köln und Leipzig, die insgesamt 4 Punkte auseinander sind. Ich glaube wirklich, dass es dann dieses Duell wird zwischen Nürnberg und Köln. Wenn ich so auf die Tabelle gucke, ne? Ach man, gerade Nürnberg und Köln. Ich wünsche denen es beiden nicht, dass die absteigen. Und Duisburg auch nicht. Eigentlich wünsche ich es niemandem. Aber muss ja. So ist das nun mal. Aber was mir eben auch auffällt ist, wir hatten ja ganz oft irgendwie das Thema, dass dann auch recht populistisch irgendwie Zitate rumgestreut worden sind von wegen, ja, wir müssen die Liga aufstocken und sowas dann mal für eine kurze Zeit irgendwie ein Riesenthema ist und dann wieder hinunterfällt, beziehungsweise im Hintergrund ist es sicherlich auch länger Thema und so in den Diskussionen auch auf jeden Fall, dass es eine Überlegung wäre. Aber ich finde immer, wenn ich auf die Tabelle schaue und mir angucke, wie da so die Platz- und Punkteverteilung ist und so, das nervt schon richtig in einer Liga mit 12 Teams, dass das eben so nah dran ist. Also da gibt es halt einfach kein wirklich gesetteltes Mittelfeld. Außer jetzt vielleicht Leverkusen und Essen. So, aber Werder ist auch nur 5 Punkte vor Leipzig. So, Und dann kriegst du irgendwie, warst du gerade noch, kriegst du irgendwie Herzflattern, weil du mega nah an Europa dran bist. Und dann einen Spieltag später kriegst du irgendwie total Bauchgrummeln, weil du wieder nach unten gucken musst. So. Naja, ist interessant. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr über den Männerfußball sozialisiert, wo das eben alles anders ist. Aber schauen wir mal weg von der ersten Liga, gehen wir in die zweite. Denn es war wirklich, es ist so viel los gewesen an diesem Wochenende. Ich habe euch ja eingangs schon gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich hin damit soll. Fangen wir mit der zweiten Liga an. Da geht ja wirklich die Post ab. Also haben wir ja auch schon öfter hier gehabt, wie völlig Banane das ist, wie eng die da alle beieinander sind. Also Platz 1 bis 5, das sind 2 Punkte, die diese Teams da trennen nur. Und auf Platz 6 sind es dann auch nur 3 mehr. Also das ist wirklich völlig, völlig crazy. Der HSV, der war ja lange Zeit auf Platz 1, wo wir gesagt haben, als Aufstiegsteam so voranzumarschieren, das ist echt, echt beeindruckend. Jetzt schicken sie sich aber so ein bisschen an, ähnliche Dinger zu machen wie bei den Männern. Kommt der Frühling, geht's bergab. Boah, mir fällt gerade auf, das sind unangenehm viele Parallelen und Verweise auf die Männer. Muss ich mal zurückstecken, es tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, die sind jetzt durch eine 0-4 Niederlage gegen Meppen auf Platz 4 gerutscht. Klar, ne, ist alles unfassbar eng da oben, das hat überhaupt nichts zu sagen. Aber eben so eine Abreibung gegen Konkurrentinnen von oben, also die beiden Teams eben, HSV und Meppen, trennen eben nur 2 Punkte. Meppen ja als Abstiegsteam auch direkt vorne mit dabei, die sind jetzt Spitzenreiterinnen. Das Spiel, ich bin ehrlich, ich habe es nicht geguckt, aber was mega, mega irre ist, was man dann ganz, ganz viel lesen konnte, da sind mehr als 5.000 ZuschauerInnen am Start gewesen, was Rekord ist für die zweite Liga. Und also ich finde das so, so irre. Ich meine, wir haben teilweise in der ersten Liga, ne, Spiele, wo nicht mal 1.000 vorbeikommen und dann in der zweiten Liga 5.000, mehr als 5.000 am Start zu haben, völlig, völlig krass. Ach so, wo wir ZuschauerInnen sind, das habe ich gar nicht gesagt, bei Frankfurt gegen Werder, da hat es auch ja keinen Rekord gegeben, aber das waren, ich glaube, 2.700 oder was hatte ich gelesen, die da am Start waren, und das ist eben die zweithöchste Attendance, also die zweithöchste Zahl an ZuschauerInnen nach dem Topspiel gegen die Bayern im Brentanobad. Also das ist richtig, richtig stark da. Und wie gesagt, für die zweite Liga mehr als 5.000 noch viel krasser. Wir könnten jetzt eben, ne, über die Tabellensituation quatschen, habe ich ja so ein bisschen schon angedeutet, aber ey, das ist so eng. Das sieht eh bald schon wieder anders aus. Von daher lasse ich das mal. Ich sage euch nur, wer da so oben mit drin steckt. Eben Meppen an danach auch mit dabei. Potsdam, wo ich mich richtig freue. Ich habe es wirklich fast nicht für möglich gehalten, dass die da überhaupt mitmischen in diesen Top 5. Dann eben der HSV. Und Jena ist auch noch mit dabei. Sand, die eine Zeit irgendwie auf dem ersten noch waren, die haben dann eben auf dem 6. Platz schon wieder 3 Punkte Rückstand auf Jena auf dem 5. Also das ist dann mal der erste größere Break, sage ich mal so. Das völlig irre. Also das macht schon echt Spaß. Ach Mensch, ich müsste da auch wirklich mal ein bisschen mehr Punkte sage ich, ein bisschen mehr Spiele gucken. Aber wo ich sehr, sehr viele Spiele gucke, das ist die Regionalliga Nordost, weil ja ich bei Viktoria Berlin ja Stadionsprecherin bin und da dann eben die Spiele live und von vor Ort sehe. Und da hatten wir eben auch das Topspiel in der Regionalliga Nordost am Sonntag. Deswegen konnte ich nämlich auch einige Bundesligaspiele nicht gucken. Union ist zu Gast gewesen im Stadion Lichterfelde. Das einzige Profiteam der Liga gegen das Team, das sich an Angel FC anlehnt und eben auch mit sehr vielen InvestorInnen zusammenarbeitet und den Fußball insgesamt verändern will. Ihr habt das bestimmt auch schon mitbekommen, diese SpielführerInnen-Binde, die die Kapitänen eben in der ersten Liga teilweise tragen, also bei Essen, bei Werder auf jeden Fall. Die ist eben entworfen von Viktoria Berlin, die inklusive Pride-Binde. Finde ich richtig, richtig stark an der Stelle auf jeden Fall. Und ich meine, klar, ich bin biased, weil ich bin der Stadionsprecherin von Viktoria. Aber das hat so einen Spaß gemacht. Also wirklich Respekt auch an die Union-Fans, die da alle vorbeigekommen sind und so viel Lärm gemacht haben. 1830 ZuschauerInnen sind da zu Gast gewesen. Einfach mal in der Regionalliga Nordost. Das sind eben auch teilweise, also fast 1000 mehr als teilweise in der ersten Liga mit dabei sind bei einigen Spielen. Also es ist Ja, ich sag's euch. Und da war auch noch Schietwetter. Also wirklich, wir haben da angefangen und es hat geregnet und es war kalt. Es war so scheißen kalt. Ich bin am Freitagabend aus Leipzig los bei 17 Grad und Sonnenschein und hab mir nur so Sneakersocken mit eingesteckt. Und ich glaube ein paar längere Socken oder sowas zum Rumgammeln oder was, die musste ich mir dann noch fix anziehen, weil da waren dann irgendwie 6 Grad, 7 Grad oder was. Zwischendurch ist noch die Sonne rausgekommen, aber der Platz war auch einfach richtig furchtbar. Ja, jetzt verliere ich mich da total, aber es war wirklich auch ein richtig schöner Tag. Unglaublich viel Spaß gemacht. Ihr habt's vielleicht, ja, schreibt mir dafür gerne mal, ob ihr das gesehen habt bei Sport Total TV. Da hat's nämlich auch einen Stream gegeben und ich bin mir gerade gar nicht, irgendjemand hat mir da schon geschrieben, dass das teilweise professioneller ausgesehen hat als in der ersten Liga teilweise. Weil wir da echt eine ganze Menge an Kameras am Start hatten. Und das Spiel an sich ist echt, also gerade die erste Hälfte ist wirklich stark gewesen. Richtig ausgeglichen, ziemlich zweikampfbetont, auch gerade von Viktoria-Seite, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat es schon ein paar gelbe Karten auch gegeben. In der zweiten Hälfte hat man dann schon auch die Unterschiede echt in der Kondition gemerkt. Und ich meine, das ist ja auch kein Wunder, Union ist ein Profiteam. Die Spielerinnen können davon leben. Ich weiß nicht, wie oft in der Woche die trainieren, aber eben die haben da halt die Zeit und müssen nebenbei nicht zwingend noch arbeiten gehen oder so. Bei Viktoria sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Von daher ja, wäre es schon ein bisschen traurig, wenn man da dann keinen Unterschied gesehen hätte. Für Union, sage ich mal so, die werden jetzt da die Meisterschaft sehr wahrscheinlich klar machen. In der Regionalliga Nordost haben bisher alle Spiele gewonnen, die sie gespielt haben. Die spielen ja dann auch bald das große Derby sozusagen gegen Hertha im April im Stadion an der Alten Försterei. Das wird auch nochmal richtig fett, das werden wir hier auf jeden Fall auch besprechen. Ich habe mich super gefreut für das Team von Viktoria. Die haben gerade, wie gesagt, in der ersten Hälfte echt richtig, richtig stark gespielt. Auch Chancen rausgespielt gegen Union, obwohl ja beide Teams echt die beiden besten Defensiven der Liga sind. Da ist trotzdem auch was rumgekommen. Wir hätten auch in der zweiten Hälfte noch, glaube ich, ein paar Tore machen können. Aber naja, 0-3 ist es dann ausgegangen. Aber auch hier richtig schön. Wir hatten es ja schon bei Werder mit Rena Wichmann, die nach einer sehr, sehr langen Verletzungspause zurückgekommen ist. Und auch bei Viktoria hat es wirklich was ganz, ganz Schönes gegeben. Die Lara Agac, die hat ihr Comeback gegeben nach 599 Tagen. Die hatte sich auch einen Kreuzbandriss zugezogen und ne, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Das ist 2022 gewesen, im August oder September. Damals das Auftaktspiel zur Regionalligasaison. Natürlich auch gegen Union Berlin. Und da hatte sie sich eben, glaube ich, ziemlich zeitig sogar schon verletzt. Kreuzbandriss, zwei OPs über sich ergehen müssen. Ria von Die Liga lebt hat es auch aufgegriffen in einer Instagram-Story und da nochmal darauf hingewiesen, dass wir unbedingt eine Studie zu den Kreuzbandrissen bei Frauen brauchen und eben Schuhe, die angepasst sind an den weiblichen Körper. Physio, Reha, Trainingsübungen, die eben auf die andere, sagt man Physiognomie? Körperbeschaffenheit jedenfalls, bei den Frauen ausgerichtet sind, weil das ist nun mal so, dass durch das größere Becken und sonst wie was, das ist ja nur ganz grob, ganz oberflächlich, aber jedenfalls ist dieser Winkel zwischen Becken, Hüfte und Oberschenkel bei Frauen eben anders als bei Männern und darauf gilt es zu achten im Training. Und da muss noch so, so viel mehr passieren. Also ich hoffe, dass das eben bald mal passieren wird. Und dann machen wir noch einen ganz kurzen Blick, aber wirklich nur ganz, ganz kurz ansonsten. Wie lange sind wir denn hier schon? Euer Stabil, 48 Minuten. Halleluja, it's a lot, I told you so. Also nur ganz kurz, ich arbeite auch so ein bisschen daran, mal wirklich so eine Überblicksfolge zu machen, wo es nur um die ausländischen Spielerinnen geht, die wir in den letzten Jahren eben aus der Bundesliga ins Ausland entlassen haben, weil das ja schon auch sehr interessant ist. Maxi Rall zum Beispiel, die hat jetzt erstmals in der NWSL getroffen. Die ist ja Anfang des Jahres gerade von den Bayern zu den Chicago Red Stars gewechselt. Und ja, hat da jetzt eben ihr erstes Tor gemacht. Sioke Niskin, die habe ich ja zuletzt auch völlig vergessen, die nicht in der NWSL spielt, aber eben in der Women's Super League in den UK. Die dreht da ja völlig durch bei Chelsea. Also wir hatten ja auch noch Champions League. Entschuldigt bitte, dass ich das nicht mit reinnehme. Ich glaube, sonst würde hier wirklich alles aus allen Nähten platzen. Die hat gegen Amsterdam doppelt getroffen, auch in der Liga einen Doppelpack geschossen. Die dreht vollkommen am Rad. Da will ich auch irgendwie das mal hinkriegen, dass ich da mal genauer drauf schaue. Übrigens auch in der Women's Super League in England, absolute Rekordsaison, was ZuschauerInnen angeht. Mittlerweile schon 717.000 am Start. Das ist echt die, also absoluter Wahnsinn. Die verkaufen da regelmäßig die Stadien aus und so. Das ist ganz, ganz stark und richtig schön zu beobachten.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Was erwartet uns in der nächsten Woche? Eine Bundesliga-Pause, aber DFB-Pokal-Halbfinale. Am Samstag spielt Wolfsburg gegen Essen. Mal kicken, vielleicht Falk noch hin und mal kicken, vielleicht schlägt Wolfsburg jetzt zurück. Oder Essen gelingt die absolute Überraschung, dann wäre es das absolute Desaster für Wolfsburg. Wirklich gar kein Titel in dieser Saison. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal gegeben hat. Müsste ich für die nächste Woche mal nachgucken. Werde ich auch, aber nicht mehr jetzt. Am Sonntag haben wir Bayern gegen Frankfurt. Das wird auch relativ spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die sich da schlagen können. Und in Liga 2 haben wir Jena gegen Meppen. Absolutes Topspiel, wie ja so viele in der Liga. Aber da bin ich richtig, richtig gespannt drauf, wie das ausgehen wird. Ob sich da vielleicht irgendjemand mehr absetzen kann. Meppen wäre das ja, wenn die gewinnen, sind so ein bisschen weiter vor noch vor Jena. Oder ob Jena eben die Lücke schließen kann. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und dann schauen wir mal in die News. Wir fangen an mit so ein paar Vertragsverlängerungen. Nicole Anyomi hatte ich ja schon erwähnt, bei der Eintracht bis 2026 hat sie verlängert. Und auch Lisanne Kaut hat verlängert bis 2026 bei der TSG Hoffenheim. Die ist ja 23, seit 2018 bei Hoffenheim mit dabei. Defensivspielerin, hat aber erst im Januar ihr Startelfdebüt gegeben. Insgesamt kommt sie auf 6 Bundesliga-Partien, ist eben lange, lange, lange von einer Verletzung aus gebremst worden. Jetzt verlängert sie ihren Vertrag bis 2026. Also alles Gute dafür und eben auch vor allen Dingen eine verletzungsfreie weitere Karriere. Der DFB-Kader ist draußen. Wirklich gerade eben, ich habe das extra so getimt, dass ich mit allem anderen durch bin und dann nochmal über den Kader reden kann. Und das wird jetzt hier quasi wirklich so eine Live-Reaction, weil ich habe nur einmal kurz drüber geflogen, die Instagram-Story gemacht, wo ihr auch schon sehr schnell geantwortet habt. Also danke dafür. Und ja, würde da jetzt einmal drüber schauen mit euch. Und zwar bin ich nicht wahnsinnig überrascht, muss ich ehrlich sagen, vom Großteil des Teams, weil eine ganz große Überraschung gibt es für mich auf jeden Fall. Bibiane Schulze-Solano, bin ich ehrlich mit euch, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Die spielt bei Athletic Bilbao und war vorher beim ersten FFC Frankfurt noch bis 2019 dabei gewesen, insgesamt von 2015 bis 2019 in der Jugend vorher auch schon von 2010 bis 2019 beim ersten FFC Frankfurt gespielt und dann eben zu Athletic Bilbao gewechselt. Sie ist eine Deutsch-Spanierin und spielt jetzt ja eben das erste Mal fürs Nationalteam. Ist 98 geboren, also, oh mein Gott, scheiße, Mathe, 25 ist sie noch, weil sie im November geboren ist. So, also kann ich wirklich gar nichts mehr viel zu sagen, was ihren Spielstil angeht oder sowas, ist auf jeden Fall in der Defensive gelistet. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Ansonsten übliche Verdächtige mit dabei, wer fehlt und das ist halt so, ne? Ah, ihr habt jetzt auch schon wieder geschrieben, Sophia Kleinherne fehlt, Linda Dahlmann fehlt. Ich finde auch Krumbiegel wieder super schade, dass sie nicht mit reingerutscht ist. Aber das sind einfach so viele, so gute Spielerinnen. Also im Mittelfeldangriff, ich wüsste nicht, wen ich da weglassen sollte. Anyomi, Brandt, Bühl, Debritz, Endemann, Freigang, Kössler, Lohmann, Magull, Nüsken, Oberdorf, Schüller, Sens. Also ich freue mich sehr, dass Lina Magull wieder mit dabei ist. Aber ich wüsste wirklich nicht, wen man da irgendwie rauslassen sollte. Für eine Linda Dahlmann zum Beispiel. In der Defensive für eine Kleinherne. Ui. Oder wen man aus dem Mittelfeldangriff rauslassen sollte für eine Kleinherne. Noch bei der Abwehr mit dazu. Da haben wir Dorsun, Gwinn, Hendrich, Linda, Rauch. Feli Rauch auch wieder mit dabei. Sehr schön, freut ihr euch auch sehr, habt ihr schon geschrieben. Solano eben und Pia Wolter. Ja, also, boah. Und das Ding ist ja, dass bei Olympia nur 18 Spielerinnen zugelassen sind im Kader. Das wird richtig, richtig fies, da irgendjemanden auszusortieren. Also könnt ihr mal sagen, also ne, dass sehr, sehr viele Leute Kleinherne gerne haben wollen würden und eben Dahlmann, Krumbiegel auch, das ist schon klar, aber wer soll dann raus? Im Tor haben wir auf jeden Fall klassisch Merle Froms, Ann-Kathrin Berger und Stina Johannes, wobei ihr da auch schon teilweise geschrieben habt, Ann-Kathrin Berger ohne Spielzeit aktuell, verstehe ich gar nicht. Emily schreibt auch dann lieber Lena Pauls von Benfica. Berger, wie gesagt, ohne Spielzeit versteht sie nicht. Ja, bringt dann halt Erfahrung mit, ne? Werden wir auf jeden Fall sehen. Und ansonsten schaue ich hier auch nochmal rein, noch ein paar neue Sachen. Jo, Linda und Soffe fehlen, Linda Daimann und Sophia Kleinherne. Absolut, aber ja, wie gesagt, wer soll denn für die rausfallen aus dem Kader? Also das fällt mir richtig schwer. Emily hat übrigens auch noch geschrieben, dass sie voll gerne mal eine Bremer Spielerin sehen wollen würde. Und da habe ich mich auch zuletzt mit Lennart nochmal drüber unterhalten vom Weserfunk, dass wir da auch auf jeden Fall ein paar Spielerinnen sehen wollen würden. Natürlich gerne allen voran Nina Lürsen natürlich. Das fände ich schon Premium, aber da muss man auch ganz ehrlich sein. Da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben, sage ich mal, bevor man die da mal berufen könnte. Aber würde ich perspektivisch auf jeden Fall für die Zukunft mal ziemlich, ziemlich cool finden. Jedenfalls haben wir eben am Anfang April dann diese beiden Spiele gegen Österreich und Island. Am 5. April ist ein Freitag, geht es gegen Österreich. Kann man auch in der ARD sehen ab 20:30 und Dienstag am 9. April dann gegen Island. Gibt es auf dem ZDF zu sehen, 18:10 Uhr dann. Und wo wir gerade schon beim DFB waren, bleiben wir mal da, denn die Vorrunde des Olympiaturniers ist ausgelost. Wir haben in der Gruppe A Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland. In der Gruppe B die USA, Sambia oder Marokko. Afrika ist da ein bisschen spät dran mit den Playoffs. Deutschland und Australien. In der Gruppe C Spanien, Japan, Nigeria oder Südafrika. Auch wieder da. Die Playoffs für die afrikanischen Teams sind ein bisschen später. Und Brasilien. Also Deutschland in der Gruppe B mit USA, Australien und Sambia oder Marokko. Und was mir da aufgefallen ist, als ich so die drei Gruppen neben mir angeguckt habe, also das sind ja alles drei richtig, richtig geile Gruppen. Also ich bin eigentlich nicht so ein riesengroßer Turnierfan, sage ich mal so. Ich bin viel, viel lieber so im Ligageschehen mit am Start. Aber wenn ich mir jetzt diese Gruppen so angucke, das macht schon richtig, richtig Bock. Am 25. Juli geht's los fürs DFB-Team gegen Australien. Dann gibt's zwei Spiele in Marseille. Also dieses Spiel gegen Australien ist auch in Marseille. Dann noch ein weiteres in Marseille und das letzte Spiel dann in Saint-Étienne. Das Finale findet dann am 10. August statt. Hoffentlich auch mit dem DFB-Team mit dabei. Und dann machen wir den Sprung einmal von Olympia zur EM der Männer. Aber ich finde es trotzdem richtig wichtig, auch wenn es mit dem Fußball der Frauen nichts zu tun hat, will ich trotzdem das hier erwähnen. Fairness United, das ist eine Gruppierung für Menschenrechte im Fußball. Die haben ziemlich viel auch so gegen die WM in Katar gemacht, also Boykott Katar und so. Die haben Schutzkonzepte und Schutzräume bei allen Spielen der Männer-EM 2024 in Deutschland gefordert. In allen Spielen, bei allen Spielen, in allen Stadien und in den Fan-Areas. Geschultes Einlass und Ordner Personal zu sexueller und geschlechtlicher Identität gefordert, genderneutrale Toilettenanlagen und meinen nicht nur Zeichen setzen bitte, sondern füllt das auch mit Inhalten. Ich verlinke euch da den Instagram-Account dazu, wenn ihr das teilen wollt, euch genauer durchlesen wollt und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wir waren gerade schon beim DFB, sind da eigentlich geblieben und bleiben auch weiter noch beim DFB, denn es hat einen riesen Aufschrei gegeben. Also erstmal, warte mal, ich glaube, über die Trikots habe ich noch gar nicht gequatscht. Da hat es einen riesen Aufschrei gegeben. Ich fand das Werbevideo dafür ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Also dieses, was ist typisch deutsch? Ja, dass man immer zwei Teams im Herzen trägt. Und dann zieht er halt das deutsche Trikot runter und darunter ist noch, glaube ich, noch Kroatien oder so. Das fand ich schon sehr süß, ziemlich cool auf jeden Fall. Was ich ein bisschen lustig auf eine andere Art und Weise finde, ist, dass man da Werbung macht mit dem Sommermärchen, während da gerade die nächsten Personen zum Prozess vorgeladen werden. Da könnt ihr mehr hören bei Becker und Pfeiffer, dem wunderbaren Podcast von Mara Pfeiffer und Annika Becker, lege ich euch ganz, ganz doll ins Herz, immer, immer wieder. Ja, also die Parallele dann in so einer Zeit mit dem Sommermärchen zu werben, weiß ich nicht so genau. Zum Design der Trikots, ist okay. Also haut mich jetzt nicht völlig um. Ich finde es sehr lustig, wie viele Männer sich angegriffen fühlen von einem pinken Trikot. Ich habe mit der Farbe obviously jetzt kein Problem. Ich finde das aber jetzt auch nicht weltbewegend. Das Muster erinnert mich irgendwie an das Logo von BP. Nur ist das halt in grün, gelb, orange, glaube ich. Und erinnert mich vor allen Dingen an ein Torwarttrikot der Bayern. Also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und das Heimtrikot, das komplett in weiß gehalten ist, wo auch die ganzen Werbefotos mit weißer Hose auch bei den Frauen gemacht worden sind. So lala. Es gibt wohl auch schwarze Hosen zu kaufen. Das habe ich im Shop gesehen. Und es gibt auch eben das Authentic Women's Kit, glaube ich, heißt es, wo dann eben auch die zwei Sterne drauf sind und so. Also das ist wohl okay, Riesen-Hack-Mack, müsst ihr euch mal durchfuchsen. Ist schweineteuer, das Teil, also wird sich vermutlich hoffentlich eh keiner kaufen. Wobei, das Aussetztrikot ist schon, geht schon weg wie nix. Aber darüber will ich gar nicht zu viel reden. Ich finde das Trikot, ja, okay, sieht ein bisschen aus wie eine Duplo-Verpackung, wo jemand vergessen hat, das Wasserzeichen wegzumachen. Aber darum geht's nicht. Es hat auch nochmal einen Riesenaufschrei gegeben, neben den Trikots, darum, dass wirklich, ich glaube, ein oder zwei Tage, nachdem die das Trikot vorgestellt haben, der DFB verkündet hat, dass Adidas nach ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten nicht mehr Ausrüster beim DFB sein wird, sondern Nike ab 2027 das Team ausrüsten wird. Da hat es wohl ein Angebot gegeben, dass sie nicht abschlagen haben können. Denke ich mir so, ja, meine Güte, da geht es halt um Kohle, ist ein Business. Da haben sich dann aber auch PolitikerInnen geäußert, sehr vehement, wo ich mir denke, ey, wenn ihr euch mal zu anderen Themen auch so klar und deutlich äußern würdet. Selbst ein Karl Lauterbach, den ich eigentlich immer für ganz eloquent halte, hat da irgendwie so ziemlich patriotische Scheiße irgendwie erzählt. Also nicht Scheiße erzählt, aber das hat so einen ganz unangenehmen patriotischen Hauch gehabt. Naja, darüber will ich jetzt gar nicht so viel diskutieren, sondern über das Thema Kommunikation, weil, ne? Die hauen so einen Knaller-Trailer raus mit diesem krassen Trikot für die EM bei den Männern und Olympia jetzt bei den Frauen. Und dann ein oder zwei Tage später platzt diese Bombe und alle springen nur da drauf und haben das Gefühl schon wieder vergessen. Noch dazu hat der DFB dann kurze Zeit später noch ein Statement öffentlich machen müssen, weil Adidas selber wohl gesagt hat, oh, das erwischt uns jetzt gerade auf einen ganz falschen Fuß, wussten wir nichts davon. Und das reiht sich eben ein in so eine Reihe von merkwürdigen Zeitpunkten, an denen Dinge kommuniziert worden sind. Also ich sag mal nur, bei den Männern, ne, die Entlassung von Hansi Flick, genau in dem Moment, als das Basketballteam der Männer Weltmeister geworden ist, genau während des Finals. Und das überschattet es dann natürlich total. Die ganze Geschichte mit Martina Voss-Tecklenburg war natürlich auch nicht ideal gelöst. Den Bundestrainer, den neuen Christian Wirk, am feministischen Kampftag vorzustellen, wo eben auch so viele andere Themen dann untergehen werden. Ach, naja. Ich kann da mittlerweile wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Weiß nicht, wie es euch da geht. Ist auf jeden Fall alles irgendwie ganz, ganz spannend zu beobachten, wie da eben ein Aufschrei den nächsten jagt und Diskussionen am Start sind und irgendwie Schlagzeilen sich überlagern und so weiter und so fort. Und irgendwie interessant, aber auch frustrierend zu beobachten. Dann kommen wir endlich mal weg vom DFB, aber bleiben beim Nationalverband und zwar beim Schweizer Nationalverband, denn Nadine Angerer ist Torwarttrainerin der Schweizer Nazi. Pia Sundhage ist da ja Cheftrainerin und bekommt jetzt eben Nadine Angerer als Unterstützung da zur Seite für die Torhüterinnen. Ganz kurz, Nadine Angerer, wer sie nicht kennt, gibt ja einige neue Fans hier, ist selbst Torhüterin gewesen und zwar nicht nur irgendeine, sondern die deutsche Torhüterin schlechthin, an die ich mich so erinnern kann und das sag ich, die relativ spät erst mitbekommen hat, dass es ja eine deutsche Nation gibt und trotzdem war sie eben eine von den Spielerinnen, die da immer irgendwie im Kopf waren und am Start waren. Also gerade zwischen 2007 und 2014 ist sie da unfassbar stark gewesen, hat zweimal die WM gewonnen, dreimal die EM gewonnen, Fußballerin des Jahres geworden, Weltfußballerin des Jahres, Europas Fußballerin des Jahres, hat ein silbernes Lorbeerblatt bekommen, ist bei einer EM auch als beste Spielerin ausgewählt worden und das eben als Torhüterin. Das ist krass. Und was ich auch ganz witzig finde, sie ist Hutträgerin des Jahres auch geworden. Das ist auch ein sehr schöner Erfolg auf jeden Fall. Zuletzt ist sie eben 8 Jahre Torwarttrainerin bei Portland Thorns gewesen in den Staaten. Vorher da auch Spielerin gewesen, also insgesamt mehr als 10 Jahre ist sie, glaube ich, da gewesen. Im November hatte sie sich verabschiedet. Das habe ich hier auch mit drin gehabt. Müsste ich eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem Skript von vor x Monaten. Und da habe ich noch gesagt, ja, ist noch nicht ganz klar, wo es hingehen wird für sie jetzt eben bei der Schweizer Nazi. Uff, ey, das war's mit den News und das war's auch gleich schon hier mit dem Podcast. Ich habe euch ja gesagt, ist eine Menge los gewesen, das sieht man dann im Zweifel auch an der Länge dieser Folge. Aber ihr freut euch da ja größtenteils auch drüber. Wenn ich dann, schreibt mir sehr, sehr gerne, dann versuche ich mich noch kürzer zu halten, aber das ist wirklich so viel gewesen und ich habe mich so teilweise auch dann noch verrannt in diesen Spielen eben, die teilweise sau, sau gut waren. Wie immer gibt's hier aber noch ein paar Hinweise und Empfehlungen und zwar möchte ich euch da auf jeden Fall die Bolz-Tribüne nochmal empfehlen, insgesamt als Portal, wo ganz, ganz viele Infos und News und Texte, Podcasts einlaufen zum Fußball der Frauen und eins aber im Speziellen will ich da empfehlen und zwar erklärt Petra Tabarelli da, wie die Strafraummarkierungen entstanden sind. Unter dem Titel "Als der Strafraum nur eine Abstandsmarkierung war" gibt es den Titel, ich verlinke euch das auf jeden Fall, finde ich so interessant. Ich bin ja generell auch so, was Historik angeht und so ganz, ganz gespannt immer mit dabei. Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und dann der nächste Hinweis, die Frauen des Wuppertaler SV suchen TrainerInnen fürs Frauenteam, die wollen da den Staff erweitern, checkt das aus. Ich verlinke euch den Insta-Kanal, bin da angefragt worden und dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Und natürlich auch hört Lulu FM das queere Radio mit der Fußballrubrik. Da ist auch ja immer die 45 mit dabei. Das freut mich sehr. Schickt mir da auch mal gerne Fotos oder so, wenn ihr das hört. Das würde mich sehr freuen. Liebe Grüße auch an Ben, Thorsten und Katrin, mit denen ich da immer kommuniziere. Eben ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Bei Instagram findet ihr mich unter @die45_podcast. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ich hier Quatsch erzähle. Ich habe zum Beispiel in dem letzten Spieltagsreel gesagt, dass mir die Deschitsch den Ausgleich für Nürnberg in der 7. Minute der Nachspielzeit erzählt hat, ist aber falsch gewesen. Weist mich da wirklich sehr, sehr, sehr gerne drauf hin. Bin ich immer offen für. Und auch wenn ihr so generell Fragen habt oder sowas, sagt da Bescheid. Und dann machen wir mal den Deckel drauf. Folgt dem Podcast auf euren Podcatchern, wo auch immer ihr Podcasts hört. Spotify, Apple Podcasts und wie sie alle heißen. Da gibt es so einen Button Folgen und dann verpasst ihr da auch keine neue Folge. Ganz, ganz lieben Dank dafür auf jeden Fall. Auch fürs Hören, fürs Teilen, fürs drüber reden überhaupt, ne, über diesen Podcast, aber auch über den Fußball der Frauen. Fürs Stadion besuchen, fürs Bewerten der Folgen auch. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Sternchen verteilen, Bewertungen auch schreiben, da freue ich mich immer sehr. Da kann ich mich auch sehen, was ihr so treibt, was ihr so gut findet und nicht. Und dann sage ich, Grüße gehen raus, macht's gut!